Herzlich willkommen zu Datenliebe, der Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der zweiten Folge geht es um die speziellen Fragen des Datenschutzrechts bezogen auf die Forschung und dafür setzen wir unser Interview mit Professor Jürgen Göbel fort, den wir schon in der ersten Folge zu Gast hatten. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Datenschutz-Podcast Folge 2. Nachdem wir in der letzten Folge ja über die Grundlagen des Datenschutzes gesprochen haben, kommen wir heute zu den Besonderheiten von Datenschutz in der Forschung und Wissenschaft. Und auch dazu haben wir heute wieder Professor Göbel bei uns. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind.
Ich danke Ihnen, dass ich wieder eingeladen wurde und mein erster Beitrag nicht so abschreckend war, dass Sie gedacht haben, den Göbel können wir nicht wieder einladen.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war schon sehr hilfreich und heute machen wir mit weiteren Fragen zum Thema Datenschutz in der Forschung weiter. Und die erste Frage wäre, welche Bedeutung hat der Datenschutz denn für Forscherinnen und Forscher? Haben wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn besondere Privilegien?
Also zunächst einmal muss man sagen, ein Forscher, eine Forscherin, die mit personenbezogenen Daten umgeht, ist natürlich genauso an das Datenschutzrecht gebunden wie andere Institutionen, andere Personen auch. Sobald ich personenbezogene Daten verarbeite als Forscher, muss ich mich an die datenschutzrechtlichen Spielregeln halten. Die kennen wir ja noch aus unserer ersten Folge des Podcasts. Ich brauche eine Rechtsgrundlage, die in der Regel in einer Einwilligung der betroffenen Person besteht. Und ich darf die Daten für die Zwecke verarbeiten, für die mir diese Einwilligung erteilt worden ist. Allerdings, wir werden uns das gleich noch näher anschauen, gibt es für den Bereich der Forschung, auch noch für einige andere Bereiche, gewisse Erleichterungen, die sicherlich auch damit zusammenhängen, dass wir beim Umgang mit personenbezogenen Daten durch den Forscher, durch die Forscherin, ja nicht nur das informationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen haben, ein hohes verfassungsrechtliches Gut, sondern auch der Forscher arbeitet ja auf einer verfassungsrechtlichen Grundlage, nämlich dem Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Und auch das ist ein hohes verfassungsrechtliches Gut. Und diese beiden Güter müssen im Kontext der Verarbeitung personenbezogener Daten miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. Das versucht der Gesetzgeber zu tun, indem er für den Forscher, für die Forscherin bestimmte Privilegien geregelt hat, also dem Forscher, der Forscherin bestimmte Vorteile einräumt, die beispielsweise für die Verarbeitung personenbezogener Daten im kommerziellen Bereich nicht gelten. Es mag nun manchmal für den Forscher, für die Forscherin ein bisschen lästig sein, sich um das Datenschutzrecht zu kümmern. Denken Sie an den bürokratischen Aufwand, den man beispielsweise treiben muss, wenn man die Einwilligung der betroffenen Person im Rahmen eines Projektes einholen muss. Aber der Datenschutzrecht kann natürlich auch als vertrauensbildende Maßnahme verstanden werden, indem im Rahmen eines Forschungsprojekts eben darauf hingewiesen wird, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten, etwa von Schülern oder von Lehrern oder anderen betroffenen Personen, auf der Grundlage des geltenden Datenschutzrechts geschieht und auf diese Art und Weise eben vielleicht eine höhere Akzeptanz der betroffenen Personen bewirkt werden kann, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Also gewissermaßen der Datenschutz als Werbeargument, sage ich mal salopp, für die Teilnahme an der wissenschaftlichen Forschung.
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Das heißt, wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler transparent sind und uns und klar machen, wie wir den Datenschutz auch einhalten, dann zeigen wir unseren Befragten ja auch, dass wir verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Anders als wenn ich jetzt vielleicht angerufen werde von irgendeiner Firma, die einfach nur irgendwas wissen möchte, mir aber gar nicht erklärt, was mit meinen Daten passiert. Das löst ja zumindest bei mir auch immer Misstrauen aus, wenn ich gar nicht genau weiß, wo die dann landen.
Ja, genau so ist es.
Und wie schlägt sich das denn jetzt im Gesetz nieder, dass wir als Forschende da eine Sonderstellung haben? Also sieht das Datenschutzrecht Sonderregelungen explizit für die Forschung vor?
Ja, das tut das Recht, und zwar zunächst einmal sozusagen in unserer datenschutzrechtlichen Bibel, der Datenschutzgrundverordnung. Dort gibt es den Artikel 89. Und dort ist in Artikel 89 Absatz 1 eine Vorschrift enthalten, die sich mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für Forschungszwecke befasst. Die ist allerdings sehr, sehr allgemein, man könnte fast sagen vage formuliert. Ich will sie mal in Ansätzen vorlesen. Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung. Also auf gut Deutsch heißt das erstmal nur, wenn der Forscher forscht, dann muss er natürlich auch die Grundsätze beachten, die generell gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, so wie sie in der Datenschutzgrundverordnung niedergelegt sind. Der Artikel 89 enthält zusätzlich eine sogenannte Öffnungsklausel. Ich will erklären, was das ist. Die Datenschutzgrundverordnung gilt ja unmittelbar in der Europäischen Union und damit auch in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union und damit auch in Deutschland. Diese Vorschrift des Artikel 89 ist nun aber so offen und so allgemein gehalten, dass der europäische Gesetzgeber von sich aus sich wohl gedacht hat, unterstelle ich mal, das ergibt sich auch aus den Erwägungsgründen zu dieser Datenschutzgrundverordnung, dass der Gesetzgeber sich gedacht hat, naja, das muss man irgendwie noch ein bisschen konkreter fassen. Aber der europäische Datenschutzgesetzgeber wollte das nicht konkreter fassen, sondern will das dem nationalen Gesetzgeber überlassen. Und der nationale Gesetzgeber wäre in unserem Fall die Bundesrepublik Deutschland. Und die hat von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht im Paragraph 27 des Bundesdatenschutzgesetzes. Da stehen dann gewisse Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten drin, die sich auf die Forschung beziehen. Dieser Paragraph 27 steht im Bundesdatenschutzgesetz und gilt dementsprechend natürlich auch nur für die Einrichtungen, die dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen. Das sind die öffentlichen Stellen des Bundes und das ist die gewerbliche Wirtschaft. Die Länderdatenschutzgesetze, denen zum Beispiel die Universitäten unterliegen, das sind ja öffentliche Einrichtungen der Länder, enthalten aber in ihren Landesdatenschutzgesetzen ganz ähnliche Regelungen, sodass man diesen Paragraph 27 quasi so als exemplarische Regelung für den Bereich der Forschung in der Bundesrepublik Deutschland ansehen kann. Und diese Regelungen über die Forschung, die sollen eben den vorhin erwähnten Ausgleich zwischen dem informationellen Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person auf der einen Seite und der Forschungsfreiheit der Forscherinnen und Forscher auf der anderen Seite sicherstellen. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Es gibt eine ganze Menge Graubereiche, wo man halt schon sich fragen muss, was ist denn nun eigentlich die Regelung, die ich zu beachten habe. Aber der Ansatz ist eben erstmal der, dass man für die Forschung gewisse Privilegien schaffen will. Und daher kann man auch durchaus von einem Forschungsprivileg sprechen.
Das sind doch eigentlich schon mal gute Nachrichten für uns als Forschende, dass es im Datenschutzgesetz zumindest den Versuch gibt, uns ein paar Sonderrechte einzuräumen, die eben jetzt kommerzielle Anbieter, kommerzielle Stellen nicht hätten. Nochmal zur Gesetzesgrundlage. Es war ja auch so, vor ein paar Jahren, also genauer gesagt 2018, waren ja alle in großer Aufruhr, weil das neue europäische Datenschutzgesetz, also die Datenschutzgrundverordnung, über die wir jetzt die ganze Zeit reden, dann anwendbar wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, weil in Kraft ist sie ja vorher schon getreten. Aber dazu können Sie ja vielleicht gleich was sagen. Gibt es denn grundsätzliche Änderungen durch die neue Rechtslage ab Mai 2018?
Ja, zwei Anmerkungen dazu. Sie haben völlig recht. Die Datenschutzgrundverordnung ist schon früher in Kraft getreten. Ist schon früher in Kraft getreten, nämlich 2017, gewissermaßen so als Warnstufe für die neue Rechtsordnung ab dem 25. Mai 2018. Ab dem 25. Mai 2018 war sie dann aber unmittelbar anzuwenden und hat das nationale Datenschutzrecht ersetzt. Das heißt, wie das so schön mal jemand formuliert hat, mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 sind das Bundesdatenschutzgesetz und die Länderdatenschutzgesetze Makulatur geworden. Eben aus dem einfachen Grunde, weil die Datenschutzverordnung unmittelbar gilt und damit die alten Gesetze ersetzt hat. Ihre zweite Frage ging ja dahin, ob sich viel geändert hat durch die Datenschutzgrundverordnung. Ich will mal so sagen, am meisten gefürchtet oder protestiert gegen die Datenschutzgrundverordnung haben diejenigen, die auch schon vorher das Datenschutzrecht nicht besonders beachtet haben. Denn grundsätzlich hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung gegenüber der früheren Rechtslage gar nicht so furchtbar viel geändert. Wenn Sie sich an den ersten Podcast erinnern, wo wir gesagt haben, jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtsgrundlage, ein Gesetz, eine Verordnung oder die Einwilligung, das war unter dem alten Datenschutzrecht genauso wie unter der Datenschutzgrundverordnung. Und viele andere Dinge auch, die ganzen Rechte, die eine betroffene Person hatte, die gab es früher auch schon, mit einigen Ausnahmen, muss man dazu sagen. Also so grundsätzlich hat die Datenschutzgrundverordnung das Datenschutzrecht nicht umgepflügt. Die Datenschutzgrundverordnung war deswegen von dem europäischen Gesetzgeber gewünscht worden, weil man eben gesehen hat, dass innerhalb der Europäischen Union ein gewisses Datenschutzgefälle eingetreten ist. Es gab zwar früher ja eine Datenschutzrichtlinie, die von den europäischen Mitgliedsländern umgesetzt werden musste, aber die Spielräume bei der Umsetzung waren so groß, dass eben beispielsweise die italienische Rechtslage halt doch eine andere war als die portugiesische und die portugiesische eine andere war als die deutsche. Und das wollte halt der europäische Gesetzgeber vereinheitlichen, indem er die Datenschutzgrundverordnung geschaffen hat. Interessant war eben das, was wir vorhin schon kurz erwähnt haben, dass für den Bereich der Forschung eine Sonderregelung in die Datenschutzgrundverordnung hineingeschrieben wurde mit einer Öffnungsklausel für den nationalen Gesetzgeber, von dem dieser auch Gebrauch gemacht hat. Was sich ein wenig geändert hat, sind gewissermaßen so die Begleit- oder die Randaspekte. Wenn wir an die Dokumentation der Verarbeitung personenbezogener Daten denken, dann hat die Datenschutzgrundverordnung hier strengere Anforderungen aufgestellt. Die Datenschutzgrundverordnung hat auch im Einzelnen geregelt, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen derjenige zu treffen hat, der personenbezogene Daten verarbeitet. Die sogenannten TOM, T-O-M, technisch-organisatorische Maßnahmen. Er hat die Bußgeld- und die Strafvorschriften verschärft. Das ist vielleicht am wichtigsten für viele gewesen. Früher nach dem alten Datenschutzrecht gab es dann vielleicht mal bei einem Verstoß gegen das Datenschutzrecht ein Bußgeld über 1.000 Euro oder vielleicht 10.000, maximal 50.000. Jetzt nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung können multinationale Konzerne mit Bußgeldern belegt werden, die maximal, das glaube ich, wenn ich richtig mich erinnere, 3% des internationalen Umsatzes ausmachen. Und das tut dann halt schon ein bisschen mehr weh für einen großen Konzern als nur 1.000 Euro oder 5.000 Euro. Was die Datenschutzgrundverordnung weiterhin bewirkt hat, ist eine Stärkung der Aufsichtsbehörden, über die wir das letzte Mal ja schon gesprochen haben. Die haben jetzt etwas weitergehende Kompetenzen als früher und genießen auch größere Unabhängigkeiten, als das früher der Fall war. Aber im Übrigen unterscheidet sich, wie gesagt, das neue Datenschutzrecht nicht so furchtbar viel vom alten.
Und wir haben ja im Bundesdatenschutzgesetz und im Landesdatenschutzgesetz gewisse Anpassungen dadurch gehabt. Wir haben ja immer noch Gesetze auf nationaler Ebene, an die wir uns halten, die quasi die Datenschutzgrundverordnung ergänzen und spezifizieren, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig. Die Regelungshierarchie sieht so aus, dass erstmal generell die Datenschutzgrundverordnung gilt. Das ist gewissermaßen so das datenschutzrechtliche Gebetbuch, wie ich es mal genannt habe, wo die Datenschutzgrundverordnung Öffnungsklauseln oder auch bewusste Lücken enthält, ist der nationale Gesetzgeber aufgerufen, entsprechende Gesetze zu schaffen. Das hat der Bund durch das neue Bundesdatenschutzgesetz, was ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, geschaffen und die Länder zeitgleich durch die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze, die erstaunlicherweise alle sehr zeitnah um den 25. Mai 2018 in Kraft getreten sind. Das hätte eigentlich keiner gedacht, dass die Länder das alles so schnell hinkriegen.
Immerhin. Und wenn man sich aber jetzt diese Landesdatenschutzgesetze anschaut, dann sind die ja nicht alle hundertprozentig gleich. Also wir wissen das deswegen, weil wir ja Forscherinnen und Forscher beraten und die eben je nach Bundesland unterschiedliche Bedingungen erfüllen müssen, wenn sie eine Studie durchführen. Und eine Frage, die uns auch häufiger gestellt wird, ist, was ist denn zu beachten, wenn ein Forschungsprojekt, jetzt sage ich mal, in zwei oder mehr Bundesländern durchgeführt wird? Welche Regeln gelten denn dann? Weil so ganz einheitlich sind die Landesdatenschutzgesetze ja dann eben nicht.
Das ist richtig. Also es gibt gewisse Differenzierung zwischen den Länderdatenschutzgesetzen, die aber im Endeffekt gerade für den Bereich der Forschung kaum ins Gewicht fallen. Also insofern muss man sich nicht so ganz große Sorgen machen. Nur es ist schon so, wenn Sie ein Projekt machen, was sich in mehreren Bundesländern abspielt, müssen Sie sicherstellen, dass in jedem beteiligten Bundesland die personenbezogenen Daten konform mit dem Landesdatenschutzgesetz verarbeitet werden. Das heißt, Sie müssen im Endeffekt prüfen, so wie ich das Projekt durchführe, entspricht das den Datenschutzvorschriften in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Niedersachsen und in Berlin. Leider ist es nicht so, dass Sie sagen können, ich prüfe das einmal für Niedersachsen oder für Berlin und wenn ich da zu dem Ergebnis gekommen bin, dass das datenschutzkonform ist, was ich mache, dann gilt das auch für die anderen Bundesländer. Das ist, wie gesagt, leider nicht so. Wir haben genauso wie im Bildungswesen auch sozusagen den Datenschutzföderalismus. Sie können einen Landesdatenschutzbeauftragten nicht dadurch überzeugen, dass sie sagen, ja, aber der andere im anderen Bundesland hat schon zugestimmt. Der will sich trotzdem seine Prüfungskompetenz nicht nehmen lassen. Nur, wenn man es mal praktisch betrachtet, würde ich so vorgehen, schauen Sie sich das Landesdatenschutzgesetz des Bundeslandes an, in dem die Studienleitung ihren Sitz hat, wo also quasi die Zentrale des Projektes oder der Studie angesiedelt ist, und prüfen Sie dort das jeweilige Landesdatenschutzgesetz. Wenn die Verarbeitung, die Sie geplant haben, nach dem dortigen Landesdatenschutzgesetz konform ist, dann können Sie davon ausgehen, dass das vermutlich auch in den anderen Bundesländern der Fall ist. Wenn Sie sich ein Votum Ihres zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten einholen, umso besser, müssen Sie nicht unbedingt, aber wenn Sie es tun, dann haben Sie doch starke Argumente, die Sie dann auch in den anderen Bundesländern vorweisen könnten. Ein Punkt bleibt allerdings offen. Es gibt ja für bestimmte Studien, gerade wenn sie an Schulen durchgeführt werden, nicht nur die Notwendigkeit, das Ganze datenschutzkonform zu gestalten, sondern sie müssen auch die Schulgesetze der beteiligten Länder beachten. Und es gibt Bundesländer, nicht alle, aber einige, die enthalten Regelungen, wonach Forschungsprojekte in Schulen einer Genehmigung durch die Schulbehörde bedürfen. Wobei diese Genehmigung durch die Schulbehörde nichts zu tun hat mit dem Datenschutz, Wenn Sie also eine Genehmigung durch die Schulbehörde haben, bedeutet das nicht, dass Sie damit die datenschutzrechtlichen Aspekte außer Betracht lassen können, sondern die Schulbehörde prüft nur, ob Sie mit Ihrer Studie, mit Ihrem Projekt, was weiß ich, die Schulordnung durcheinander bringen oder den Schulfrieden stören oder was auch immer. Aber sie prüft keine datenschutzrechtlichen Aspekte, obwohl dann natürlich in den Genehmigungen durch die Schulbehörden meistens drinsteht, ja, und dann ist natürlich auch eine ordentliche Einwilligung einzuholen von den beteiligten Personen. Und die datenschutzrechtlichen Vorschriften sind auch zu beachten. Also das muss man bei so Projekten, die eben über mehrere Bundesländer hinweggehen, beachten, dass manchmal die schulrechtliche Situation komplizierter ist als die datenschutzrechtliche.
Ja, das sind schlechte Nachrichten für Bildungsforscherinnen. Sie müssen also im Zweifel die Datenschutzgrundverordnung, die verschiedenen Landesdatenschutzgesetze und die verschiedenen Schulgesetze der verschiedenen Bundesländer alle auf Ihrem Schreibtisch haben, wenn Sie Entscheidungen treffen. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Das ist zutreffend, ja. Da muss ich Sie, kann ich Sie leider nicht beruhigen, dass das nicht so wäre.
Okay, und wenn wir jetzt mal eine Ebene höher gehen, wie sieht es denn aus, wenn wir von der Bundesländerebene jetzt auf die Ebene der Nation gehen? Also was ist mit der Verarbeitung von Forschungsdaten, wenn ich diese mit mehreren verschiedenen Ländern vornehmen will? Ich denke mal, innerhalb der EU ist das kein Problem, weil wir ein einheitliches Gesetz haben, richtig?
Ja, das ist richtig. Die Datenschutzgrundverordnung gilt ja in allen EU-Mitgliedsländern und solange Sie sich mit einem Projekt, mit einer Studie in diesem Rahmen halten, haben Sie überall dasselbe Regelungsniveau, haben Sie überall die Datenschutzgrundverordnung anzuwenden. Sobald Sie aber den Bereich der EU verlassen, und das wird ja bei internationalen Studien doch relativ häufig sein, sei es, dass Sie eben auch ausländische Institutionen, die außerhalb der EU angesiedelt sind, mit einbeziehen wollen, oder sei es, dass in Ihre Studie Forscher mit einbezogen sind, die irgendwo anders ihren Sitz haben, meinetwegen in Israel oder in Kanada oder in den USA oder in einem anderen Ausland. Wenn Sie das realisieren wollen, haben Sie datenschutzrechtlich gewisse Probleme, sage ich mal vorsichtig. Die Frage ist, wie kann man diese Probleme lösen? Da gibt es zunächst mal eine ganz einfache Lösung. Sie können mit Einwilligung arbeiten. Wenn Sie alle betroffenen Personen, die in die Studie, in das Projekt eingeschlossen sind, um ihre Einwilligung bitten, und diese Personen auch darüber informieren, dass ihre personenbezogenen Daten außerhalb der EU verarbeitet werden oder unter Einbeziehung von Institutionen verarbeitet werden, die außerhalb der EU ihren Sitz haben, und die betroffenen Personen willigen ein, dann sind sie auf der sicheren Seite. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die das europäische Datenschutzrecht vorsieht. Die ist dann gegeben, wenn die Europäische Kommission für bestimmte Länder einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. Angemessenheitsbeschluss bedeutet, dass die EU-Kommission nach entsprechender Prüfung beschlossen hat, dass ein bestimmtes Land im Ausland ein gleiches Datenschutzniveau hat wie die Europäische Union. Solche Angemessenheitsbeschlüsse gibt es inzwischen einige. Zum Beispiel wird anerkannt, dass Kanada ein Datenschutzrecht hat, was mit dem europäischen vergleichbar ist. Israel ist es genauso, die Schweiz natürlich auch. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hat die Kommission beschlossen, dass auch das Datenschutzrecht des Vereinigten Königreichs angemessen ist gegenüber der Datenschutzgrundverordnung, ist natürlich kein großes Wunder, denn die Datenschutzgrundverordnung galt ja bis zum Brexit des Vereinigten Königreichs auch in England. Also da gibt es, wie gesagt, inzwischen einige Länder, die den Genuss eines solchen Angemessenheitsbeschlusses haben, die USA aber beispielsweise nicht. Es gibt eine dritte Möglichkeit, aus dem Dilemma herauszukommen. Das sind sogenannte Standardvertragsklauseln. Standardvertragsklauseln bedeutet so etwas Ähnliches wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, die Institutionen, die im Rahmen eines Projektes, einer Studie zusammenarbeiten und außerhalb der Europäischen Union angesiedelt sind, schließen mit den europäischen Partnern oder auch mit dem deutschen Partner Verträge ab, in denen ganz bestimmte Klauseln enthalten sein müssen, die von der Europäischen Kommission vorgegeben sind. Das Problem ist nur, diese Standardvertragsklauseln, die bei der Kommission und auch bei den Datenschützern, bei den Datenschutzbehörden abrufbar sind, dürfen zum einen nicht verändert werden, die müssen sie eins zu eins in ihre Verträge aufnehmen, die sie mit den ausländischen Partnern abschließen. Und zum Zweiten ist bis heute nicht geklärt, ob diese Standardvertragsklauseln, die teilweise schon relativ alt sind, unter der Geltung der Datenschutzgrundverordnung überhaupt noch wirksam sind. Es könnte ja durchaus sein, dass da Regeln enthalten sind, die auf dem alten Datenschutzrecht beruhen, also auf der alten Datenschutzrichtlinie der EU und nicht mehr mit der Datenschutzgrundverordnung konform sind. Also da sind Sie ein wenig auf der unsicheren Seite. Und wenn Sie an so Stichwörter denken, wie der eine oder andere kennt das vielleicht noch, das sogenannte Safe Harbor Prinzip oder den sogenannten Privacy Shield, der zwischen der Europäischen Kommission und den USA abgeschlossen war. Das waren völkerrechtliche Vereinbarungen. Die sind heute nicht mehr gültig, denn der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass sowohl das alte Safe Harbor Prinzip als auch das jüngere Privacy Shield Abkommen nicht rechtskonform zustande gekommen sind und deswegen eben auch nicht zur Legitimation von Datenübermittlung von Europa, also von der Europäischen Union, in die USA verwendet werden dürfen. Also darauf könnte man sich nicht berufen, sodass im Endeffekt eigentlich für eine rechtssichere Einbeziehung ausländischer Partner entweder die Einwilligung der betroffenen Person in Frage kommt oder, sofern vorhanden, die Angemessenheitsbeschlüsse der Kommission. Vielleicht Nebenaspekt, diese Problematik mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im nicht-europäischen Ausland haben Sie auch, wenn Sie für Ihre Forschungsarbeit Tools einsetzen, bei denen die Server nicht in der Europäischen Union angesiedelt sind. Also wenn ich mal Namen nennen darf, Zoom beispielsweise oder Microsoft Teams. Nach meinem Wissen stehen die Server in den Vereinigten Staaten. Und ich sage mal salopp, alles, was in den Vereinigten Staaten steht, da hat auch die NSA drauf Zugriff. Und deswegen wäre das eben datenschutzrechtlich auch problematisch. Mhm. Es gibt inzwischen einige Anbieter von Tools, beispielsweise auch für Videokonferenzen, die deswegen ihre Server inzwischen auch in Europa angesiedelt haben, sodass diese Problematik nicht entsteht.
Man kennt es ja auch, wenn Forscherinnen und Forscher sich mal über Dropbox austauschen. Die stehen ja leider auch in den USA, die Server. Also auch das so ein Punkt, den man durchaus mal bedenken muss. Okay, dann kommen wir nochmal zum Punkt der Einwilligung zurück. Sie haben es ja gerade gesagt, das ist eine Möglichkeit, auch außereuropäisch Daten verarbeiten zu können. Und was den Punkt der Einwilligung angeht, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, da ging es um die Zweckbindung hauptsächlich. Die sind ja auch etwas Spezifisches für die Wissenschaft, weil sie uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit geben, eben Daten zu erheben. Das ist eine besondere Funktion, die uns durch das Datenschutzgesetz ja gegeben wird, dass wir diese Einwilligung erstellen können. Und was wir auch oft gefragt werden im Zuge der informierten Einwilligung ist, inwiefern kleine Belohnungen gegeben werden dürfen. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, wenn wir eine Studie durchführen und jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin einen 5-Euro Amazon-Gutschein oder einen Gutschein irgendeiner anderen Online-Versandstelle versprechen. Wäre das legal?
Das ist die Frage, inwieweit eine Einwilligung, die erteilt wird, nachdem man der betroffenen Person vorher einen wirtschaftlichen Vorteil versprochen hat, wirksam ist. Dazu kann man sagen, ab einer bestimmten Wertgröße, sage ich mal salopp, kann man vermuten, dass eine solche Einwilligung nicht mehr freiwillig ist. Wenn Sie also in eine Klasse gehen beispielsweise und dort den Unterricht filmen wollen und dafür die Einwilligung der Schüler und gegebenenfalls auch der Eltern brauchen, dann wäre es sicherlich zulässig, dass Sie jedem Schüler eine Tüte Gummibärchen aufs Pult legen, so als kleine Anerkennung dafür, dass Sie mitgemacht haben und dass Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Wenn Sie aber der Klasse versprechen, dass Sie als studiendurchführende Stelle den nächsten Klassenausflug bezahlen werden, eine Woche am Bodensee oder so etwas, dann geht das weit über das hinaus, was Sie als kleine Belohnung für die Erteilung der Einwilligung versprechen dürfen. Also mit anderen Worten, in dem Moment, wo Sie die Einwilligung der betroffenen Person in Anführungszeichen abkaufen, durch das Versprechen irgendwelcher Vorteile, natürlich pekuniärer Art, aber vielleicht auch durch Gegenstände oder andere Vorteile, würde es an der Freiwilligkeit der Einwilligung mangeln. Wir kennen das vor allen Dingen aus dem medizinischen Bereich. Wenn da Teilnehmer einer klinischen Studie zur Einwilligung in die Studie gebracht werden, indem man ihnen $1.000 verspricht, dann ist es ganz offensichtlich, dass hier wirtschaftliche Vorteile versprochen werden, die die Freiwilligkeit der Einwilligung sehr fraglich erscheinen lassen, insbesondere wenn die Probanden, um die es hier geht, in armen Ländern angesiedelt sind und vielleicht ein Jahreseinkommen von $1.000 haben, können Sie sich selber vorstellen, dass das mit Freiwilligkeit dann gar nichts mehr zu tun hat. Also vorsichtig mit solchen Versprechungen oder solchen Vorteilen, die man jemandem verspricht, um seine Einwilligung zu erreichen. Sie sollten auf die ideellen Vorteile verweisen und auf den Fortschritt in der Forschung und dann eben meinetwegen auch im Unterricht, in der Schule, wenn Sie solche Einwilligung haben wollen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und wären sicherlich auch zulässig, aber ich würde mal so als Daumenwert sagen, alles, was über 5 € rausgeht, ist dann wohl schon rechtlich problematisch.
Dann habe ich ja mit meinem 5 € Amazon-Gutschein gerade so die Grenze getroffen.
Ja, genau.
Also so viel zur Freiwilligkeit. Welche Punkte müsste denn die Information bzw. die informierte Einwilligungserklärung sonst noch enthalten, damit sie überhaupt wirksam ist? Also wir haben letztes Mal von der Zweckbindung gehört, also ein konkreter Zweck muss formuliert sein. Wir wissen jetzt, es muss freiwillig geschehen. Also wir dürfen jetzt auch keine großen Geschenke machen. Worauf muss ich denn sonst noch achten?
Ja, grundsätzlich können Sie natürlich in die Information, die der Einwilligungserklärung vorausgeht, viel hineinschreiben. Sie sollten natürlich auch nicht zu viel hineinschreiben. Wenn das Ganze unübersichtlich wird, kann man sich dann schon wieder fragen, ob eine darauf basierende Einwilligung überhaupt wirksam ist. Aber es gibt so ein paar Kernpunkte, die sollten doch in jeder Information drinstehen. Also beispielsweise, wer ist die verantwortliche Stelle? Ich sehe immer wieder Informationen, die auf einem Briefkopf abgedruckt werden und auf dem Briefkopf stehen dann 3 beteiligte Institutionen, meinetwegen 2 Universitäten und ein Forschungsinstitut. Aber es wird nicht klar, an welcher Stelle eigentlich die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Also das muss ganz klar hervorgehoben werden, wer ist die verantwortliche Stelle, die die personenbezogenen Daten verarbeitet. Dann natürlich der Verarbeitungszweck, da hatten wir schon drüber gesprochen. Dann der Umfang der Datenerhebung, welche Daten werden denn überhaupt erhoben, das sollte aufgezählt werden und es sollte differenziert werden zwischen allgemeinen personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten. Besondere Kategorien sind gewissermaßen sensible Informationen wie Religionszugehörigkeit, politische Auffassung, vielleicht bei Lehrern Gewerkschaftszugehörigkeit und solche Dinge. Dann die Speicherdauer. Wie lange sollen die personenbezogenen Daten gespeichert werden? Insbesondere wäre in diesem Zusammenhang auf eine geplante Langzeitarchivierung hinzuweisen. Die Widerspruchsmöglichkeiten sollten erwähnt werden und überhaupt, welche Rechte die betroffenen Personen haben. Also sie tun gut daran, den ganzen Rechtekatalog aus der Datenschutzgrundverordnung in ihre Informationen mit aufzunehmen, von der Auskunft über die Berichtigung, die Einschränkung der Verarbeitung bis hin zur Möglichkeit, dass die betroffene Person eben auch eine Beschwerdestelle anrufen kann. Also Beschwerdestelle wäre eine Datenschutzaufsichtsbehörde. Es sollte auch genannt werden, ein Ansprechpartner für die Studie, wobei Ansprechpartner jetzt meint, eine Person, die inhaltliche Fragen zur Studie beantworten kann. Was macht die Studie? Wie werden die Daten verarbeitet? Und es sollte auch ein Datenschutzbeauftragter genannt werden, an den man sich wenden kann, wenn man Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat. Zumindest in Form einer E-Mail-Adresse. Und da die Datenschutzbeauftragten vielleicht in der Person sich immer mal wieder ändern, würde es wohl reichen, wenn man eine E-Mail-Adresse angibt. Und dann natürlich von Studie zu Studie ganz unterschiedlich irgendwelche speziellen Informationen, die eben besonders wichtig für die Durchführung dieser Studie oder dieses Projektes sind. Und das Ganze natürlich dann in leicht verständliche Form gepackt, nicht zu lang. Ich habe schon Informationen gesehen, die 10 Seiten, 12 Seiten klein gedruckt, lang waren. Das ist normalen Menschen, die jetzt mit der Materie nicht vertraut sind, nicht zuzumuten. Also man sollte gucken, dass man schon so mit 2, 3 DIN A4 Seiten in einigermaßen lesbarer Schrift auskommt. Übrigens fällt mir gerade ein, die in der pädagogischen Forschung tätigen Institute, ob das nun das GESIS sind oder das DIPF oder die Forschungsdatenzentren, haben Handreichungen, die Hinweise geben, wie man eine rechtskonforme Information und Einwilligung formulieren kann.
Ja, das ist ein guter Hinweis, den ich gerne aufgreife, denn wir haben ja gerade gehört, es ist gar nicht so leicht, eine gute und trotzdem nicht zu lange Einwilligung zu formulieren. Wenn Sie möchten und Interesse haben, also liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie auf forschungsdaten-bildung.de mal schauen. Da haben wir einige Vorlagen für informierte Einwilligungen, die Ihnen vielleicht weiterhelfen können, was das angeht. Und wo wir noch bei den Einwilligungen sind, wie sieht es denn eigentlich mit den Einwilligungen bei Kindern und Jugendlichen aus? Bis zu welchem Alter müssen denn da die Eltern eigentlich zusätzlich einwilligen? Oder müssen dann nur die Eltern einwilligen? Wie sieht es da eigentlich aus? Wir haben ja viele Befragungen in Schulen in der Bildungsforschung. Und auch da erleben wir ja oft, dass die Forscherinnen und Forscher etwas unsicher sind, wer jetzt genau einwilligen muss, bei welchem Alter und so weiter.
Ja, Sie kennen das sicherlich beim Abschluss von Verträgen. Verträge können Minderjährige nur abschließen, wenn entweder die Eltern zustimmen, sonst sind die Verträge unwirksam. Oder wenn es sich um kleinere wirtschaftliche Dinge handelt, für die der sogenannte Taschengeldparagraf des bürgerlichen Gesetzbuches gilt. Beim Datenschutzrecht gibt es die grundsätzliche Regelung, einwilligen können Menschen ab dem Zeitpunkt, wo sie die Einsichtsfähigkeit haben in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, wo sie also sich was darunter vorstellen können, was mit ihren Daten geschieht und welche Gefährdungsrisiken sich aus der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ergeben und andere Dinge mehr. Eine konkrete Altersgrenze nennt das Datenschutzrecht zunächst mal nicht. Es gibt allerdings in der Datenschutzgrundverordnung eine Regelung im Artikel 8 Absatz 1, die bezieht sich auf die sogenannten Dienste der Informationsgesellschaft. Dienste der Informationsgesellschaft, das sind halt so Dinge, die man in Anspruch nehmen kann als Mensch, als Jugendlicher, vielleicht auch als Kind im Internet. Wenn man im Internet Spiele macht oder Dinge herunterlädt oder vielleicht auch Geschäfte macht, Dann sagt die Datenschutzgrundverordnung, liegt eine wirksame Einwilligung ab dem 16. Lebensjahr vor. Allerdings mögen Kinder, Jugendliche auch schon früher die Einsichtsfähigkeit in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten haben, vielleicht schon mit 13 oder 14 oder 15 Jahren. Das müsste man im konkreten Einzelfall prüfen. Wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, dann bleibt man halt bei diesem 16. Lebensjahr. Und alles, was davor liegt, wenn Kinder und Jugendliche jünger sind, dann müsste man die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einholen. Wobei die Erziehungsberechtigten ist eigentlich nicht so ganz richtig. Normalerweise reicht es aus, wenn zwei Eltern vorhanden sind, dass man einen Elternteil befragt, der dann einwilligt. Sofern sich keine anderweitigen Gesichtspunkte ergeben, kann man davon ausgehen, dass er im Namen beider Elternteile spricht. Wenn Sie natürlich wissen, dass bei einem Kind die Eltern seit 10 Jahren getrennt leben und vielleicht miteinander verfeindet sind, dann würde es sich wahrscheinlich empfehlen, beide Elternteile zu fragen, weil es gibt ja dann immer wieder Streitigkeiten, ob das Kind eine bestimmte Schule besuchen darf oder nicht und vielleicht auch, ob das Kind an einer Studie teilnehmen soll oder nicht. Also normalerweise reicht dann die Einholung der Einwilligung durch einen Elternteil, wobei man aber auch dann, wenn die Kinder noch minderjährig sind, die Kinder selber auch befragen sollte. Das sollte parallel sein. Und wenn ein Kind trotz Einwilligung der Eltern Nein sagt, ich will nicht teilnehmen, dann müsste man das respektieren.
Ja, das Kind sollte ja auch selber ein Wörtchen mitreden dürfen, wenn es um seine Daten geht. Ja, also ist die Einsichtsfähigkeit hier das Stichwort. Wir haben die dann laut Datenschutzgrundverordnung ab dem Alter von 16 definitiv gegeben. Und darunter, wenn wir sicher gehen wollen, würden wir also immer die Einwilligung von Erziehungsberechtigten mit einholen. Das habe ich jetzt verstanden.
Das wäre der sicherste Weg.
Und dann hätte ich noch eine Frage, die auch die Einwilligung betrifft, nämlich ob man auch eine Einwilligung von Dritten braucht, die in meiner Studie vielleicht vorkommen. Also wir stellen uns vor, ich führe ein Interview mit der Mutter einer Schülerin und habe die Mutter und die Schülerin auch gefragt, habe von denen also Einwilligung, dass ich dieses Interview mit denen führen darf und ich möchte Dinge über die Schülerin von der Mutter erfahren. Die Mutter erzählt mir jetzt aber Dinge über einen Lehrer von der Schülerin, den ich gar nicht gefragt habe, und gibt mir so Informationen über eine Person, die eigentlich gar nicht eingewilligt hat in meine Studie. Brauche ich dann nicht eigentlich auch die Einwilligung von dem Lehrer, wenn das passiert?
Also soweit die Äußerung über die dritte Person, die eben nicht befragt wurde oder befragt werden kann, nicht irgendetwas Ehrenrühriges hat oder sonst wie rechtlich negativ einzustufen ist, wäre das nicht erforderlich. Sonst könnten Sie ja Äußerungen von Kindern oder von Eltern über dritte Personen überhaupt nicht berücksichtigen bei Ihrer Studie. Das wäre möglicherweise auch etwas weltfremd. Anders sieht es natürlich aus, wenn Sie Bilder haben oder Videoaufzeichnungen von Personen, die nicht ihre Einwilligung erteilt haben. Nehmen Sie mal an, Sie filmen den Unterricht in einem Klassenzimmer und haben die Schüler und die Lehrer befragt. Die sind alle auch einverstanden. Dann ist das ja soweit in Ordnung. Aber nun hängt meinetwegen am schwarzen Brett noch das Bild, was weiß ich, des Kultusministers. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das eine Person des öffentlichen Lebens ist, aber vielleicht des Schulleiters, der eben nicht befragt worden ist. Und Sie zoomen in irgendeiner Aufnahme der Klasse auf dieses Bild zu, dann wäre möglicherweise ein Fall des Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes tangiert, der sagt, dass eben Bilder von Personen nur dann aufgezeichnet und vervielfältigt und verbreitet werden dürfen, wenn die betroffene Person dazu ihre Genehmigung erteilt hat. Also das wäre ein Fall, wo Sie auch eine dritte Person um ihre Einwilligung fragen müssen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen konstruiert, aber es mag hin und wieder solche Fälle geben.
Ich glaube auch nicht, dass das den Leuten immer so bewusst ist, dass das eigentlich ein Gesetz ist, dass man solche Bilder dann nicht verwenden darf. Ich glaube, das geht oft unter. Aber ist ja eine interessante Einsicht. Und wenn wir nochmal zu dem Beispiel mit dem Lehrer zurückkommen, also wenn nichts Ehrenrühriges oder strafrechtlich Relevantes gesagt wird, müsste man aber ja trotzdem schauen, ob sensible Informationen über den Lehrer preisgegeben werden und dann wahrscheinlich im besten Fall seinen Namen anonymisieren, richtig?
Das wäre mit Sicherheit der sicherste Weg, um hier rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Ja, die Anonymisierung, die Wunderwaffe des Datenschutzes. Und abschließend noch die letzte Frage für die heutige Folge zu Dingen, die in der Einwilligung stehen müssen. Wir wollen natürlich die Forschungsdaten nicht nur für die Studie selbst erheben, sondern mittlerweile wollen wir Forschungsdaten ja eigentlich auch für die Langzeitarchivierung erheben. Und wie sieht es damit aus? Also sollte ich die Langzeitarchivierung möglichst explizit in meiner informierten Einwilligung schon erwähnen oder reicht es eigentlich, wenn ich das abdecke mit der Formulierung, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke, die ich weiter ausdefiniere, dann genutzt werden?
Also um auch hier auf der sicheren Seite zu sein, würde ich in jedem Fall empfehlen, die Langzeitarchivierung in der Information, die der Einwilligung der betroffenen Person vorausgeht, zu erwähnen und nach Möglichkeit die betroffene Person auch über die Dauer der Langzeitarchivierung aufzuklären, wenn das möglich ist, oder eben zu sagen, wir heben die erhobenen Daten ohne zeitliche Begrenzung auf. Auf jeden Fall sollte in einem solchen Fall auch auf die Widerspruchsmöglichkeit des § 21 der Datenschutzgrundverordnung hingewiesen werden. So nach dem Motto, wenn Sie das nicht wünschen zu irgendeinem Zeitpunkt, können Sie der weiteren Speicherung widersprechen. Das geht natürlich nicht, wenn die Daten vielleicht routinemäßig oder aus anderen Gründen vorher anonymisiert worden sind. Wenn Sie das mit den Daten ohnehin vorhaben, müsste man die betroffenen Personen auch darüber aufklären, dass möglicherweise die Daten nach 10 Jahren nur noch anonymisiert weiter aufbewahrt werden und dementsprechend eben auch eine Widerspruchsmöglichkeit bzw. eine Löschung auf der Grundlage einer Widerspruchsmöglichkeit nicht mehr besteht. Was im medizinischen Bereich inzwischen in vielen Fällen geschieht bei der Langzeitarchivierung medizinischer Daten, ist ein Hinweis auf die Verwendung der langzeit gespeicherten Daten in der Zukunft. Da gehen einige Speicherzentren dazu über, auf ihre Website Informationen aufzunehmen, indem sie über aktuelle Studien aufklären, die eben mit langzeitarchivierten Daten durchgeführt werden, sodass diejenigen, deren Daten davon betroffen sind, sich immer mal wieder alle 1, 2, 3 Jahre über die Aktivität dieser speicherten Stelle informieren können. Das wäre meinetwegen auch ein Hinweis für ein Forschungsdatenzentrum im pädagogischen Bereich, dass man die Öffentlichkeit informiert über die Tätigkeit, über die Studien, die aktuell durchgeführt werden, einfach um den betroffenen Personen auch die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, was mit ihren personenbezogenen Daten geschieht und möglicherweise natürlich auf die Art und Weise auch das Widerspruchsrecht zu aktivieren, was natürlich eigentlich nicht so gewollt ist, aber was gewissermaßen ein Ausgleich sein kann für die Einwilligung in die Langzeitarchivierung. Also so ein Modell, Öffentlichkeitsarbeit durch ein Forschungsdatenzentrum über jeweils aktuelle Studien und Projekte wäre sicherlich auch im Interesse des Datenschutzrechts eine Möglichkeit, hier die Einwilligung für die Langzeitarchivierung ja leichter zu bekommen von den betroffenen Personen. Ich würde das sehr empfehlen.
Also entweder bessere Öffentlichkeitsarbeit machen oder eben die Einwilligung zur Langzeitarchivierung direkt mit reinschreiben. Das sind die beiden Wege, die man gehen kann.
Ja,
Ja, auch dazu gibt es bei uns auf forschungsdaten-bildung.de ein paar Vorschläge zur Formulierung, wenn man die Daten dann in die Langzeitarchivierung aufnehmen möchte. Wie man das in die Einwilligung aufnehmen kann, ist auch bei uns formuliert. Also schauen Sie da gerne mal auf der Seite vorbei, wenn Sie mögen. Dann vielen Dank schon mal bis hierher. Das waren doch schon mal einige spannende Einblicke in die Verbindung von Datenschutz und Forschung. Beim nächsten Mal werden wir uns dann dem Urheberrecht und der Forschung widmen, wo wir auch wieder Professor Göbel als Gast haben werden, worauf ich mich schon sehr freue.
Auch ich danke für das heutige Gespräch.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.